die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ihr habt sicher gewusst, Ende Februar, da waren einige hier aus der Waldkirche, einige aus dem Kirchenvorstand, auch andere Mitglieder beim Willow Creek Kongress in Karlsruhe. Das war ein Leitungskongress. Es ging ganz bewusst darum, wie kann denn Gemeinde gut geleitet werden. Jedenfalls auf diesem Willow Creek Leitungskongress, da haben wir einen Pastor aus den USA kennengelernt. Der hat dort ein Referat gehalten, sein Name Craig Crochell. Habe auch ein Bild mitgebracht, damit ihr das mal vor Augen habt, wie der gute Mann aussieht. Und er erzählte uns von seiner Gemeinde, der Life Church, eine Gemeinde, die ständig wächst in den USA, die das erleben kann, dass immer mehr Menschen so Jesus Christus finden. Und er erzählte, wie man sich da Gedanken gemacht hat, wie kann man denn möglichst viele Menschen mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft erreichen. Und ich glaube, genau das sollte auch das wichtigste Anliegen in jeder Kirche und in jeder Gemeinde sein. Weil seit der Reformation, da wissen wir es, allein aus Glaube. Der Mensch wird vor Gott gerecht, allein durch den Glauben, allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus, allein durch das Vertrauen auf sein Opfer am Kreuz von Golgatha, durch seine Auferstehung. Allein das Vertrauen auf Jesus Christus, das rettet Menschen, das rettet Menschen vom ewigen Tod. Und deshalb soll in der Gemeinde auch alles dazu dienen, dass durch Worte, dass durch Taten Jesus Christus verkündigt wird, dass Menschen ihn kennenlernen und ihm das Leben übergeben. Ich bin ganz fest davon überzeugt, eine Gemeinde, die nicht mehr missioniert, also eine Gemeinde, die nicht mehr ganz offensiv einlädt, zu vertrauen, zu Jesus Christus zu kommen, eine Gemeinde, die das außer Acht lässt, die wird in den nächsten Jahrzehnten aufhören zu existieren. Jedenfalls zurück zu Craig Crochell in den USA. Da hatte man sich Überlegungen gemacht, wie kann man das denn gut tun, um möglichst viele zu erreichen. Und die sind auf so eine ganz ähnliche Lösung gekommen, wie wir das jetzt gerade die letzten Sonntage tun. Das Internet, das kann ja auch Menschen verbinden. Im Internet kann man auch Menschen erreichen durch Predigten, durch Posts etc. Und jedenfalls kam man dann auf die Idee in Craig Crochells Gemeinde, wie wär's denn, wenn wir eine Online-Kirche gründen? Also eine Online-Kirche, wo ganz bewusst eine Gemeinde online zusammenkommt, so wie wir ja jetzt auch gerade online verbunden sind, wo dort Gottes Wort verkündigt wird, wo vielleicht auch gebetet wird. Ich was gesagt, getan, man hatte diese Online-Kirche ganz schnell eingerichtet. Aber es stellte sich leider, etwas als problematisch heraus. Im Internet bei diesen Suchdiensten hat nämlich kein Mensch nach Online-Kirche gegoogelt, also kein Mensch nach Online-Kirche gesucht und so wurde sie auch nicht gefunden. Und deshalb hat man sich zusammengesetzt und hat sich überlegt, was können wir denn daran ändern, dass die Online-Kirche präsenter ist im Internet, dass man die findet und dass Menschen danach suchen. Und dabei merkte man, im Internet suchen ganz viele Menschen nach dem Stichwort Online-Sex. Also hat man die Suchanfragen so geändert und immer wenn künftig jemand Online-Sex gegoogelt hat und danach gesucht hat, bekam er einen Link-Hinweis für die Online-Kirche. Und das Interessante war, in diesem Moment begann diese Online-Kirche zu wachsen, so hat es uns Craig Crochell erzählt, weil sie auf einmal gefunden wurde, vielleicht über Umwege gefunden wurde, aber die Menschen haben sie gefunden, haben dann dort Evangelium, frohe Botschaft erfahren. Ich meine, das ist ja ganz interessant, nach was Menschen so alles im Internet suchen. Und hier ist es nochmal umso interessanter, was sie dann auch finden können, obwohl sie vielleicht was ganz anderes gesucht haben. Aber ich finde es auch wichtig, dass man dieses Wissen, dass man das nutzt, um missionarisch aktiv zu sein. Oft habe ich das Gefühl, unsere Gesellschaft ist eigentlich total übersexualisiert. Da fordern gewisse Parteien hier in Deutschland bereits eine Frühsexualisierung von Kindern im Kindergartenalter. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir als Christen ein sehr kritisches Auge drauf haben sollten, was da passiert. Und das ist auch ein Punkt, wo wir uns als Christen zu Wort melden sollten, dass da etwas nicht Gutes angerichtet wird. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, eingeengt sein. Darum soll es ja heute in der 5. Predigt zu unserer Themenreihe, warum ich nicht mehr glaube, gehen. Weil da denken ja manche, ja, wenn sie Kirche hören, wenn sie Gemeinde hören, ja, das sind doch so miese Peter, die wollen doch einfach nur alles verbieten, was irgendwie Spaß macht, ja, was irgendwie Freude macht. Warum ich nicht mehr glaube? In unserem Buch, das wir gelesen haben, das viele gelesen haben in der Gemeinde, da steht eine junge Frau namens Claudia für die Eingeengten. Wird berichtet, sie ist 24 Jahre alt, sie arbeitet im pädagogischen Bereich. Dann erzählt sie so ein bisschen über ihre Glaubensbiografie, berichtet, obwohl sie evangelisch getauft war durch ihre Eltern, da hat der Glaube eigentlich für sie nie so eine besondere Rolle gespielt. Erst ein bisschen später in einer freien Gemeinde, da kommt sie zum Glauben und da nimmt der Glaube eine Rolle in ihrem Leben ein. Aber auch in dieser freien Gemeinde wird sie sich wieder vom Glauben trennen. Sie sagt beispielsweise über das Beispiel der Kleidung im Gottesdienst Folgendes. Ich habe viel von dem Verhaltenskodex übernommen. Ich habe zum Beispiel viel mehr auf meine Kleidung geachtet, dass ich keinen tiefen Ausschnitt anhabe oder sowas. Solche unausgesprochenen Regeln hat es natürlich gegeben, wie nicht zu kurz, nicht zu tief ausgeschnitten, nicht zu hochhackig. Weil das ist dann ja auch schon wieder nuttig. Wie ist es, wenn man sich in einer Gemeinde, in der frohe Botschaft gelebt werden sollte, wie ist es, wenn man sich in so einer Gemeinde eingeengt fühlt? Ich habe überlegt, als ich mich auf die Predigtreihe vorbereitet habe, schon im letzten Jahr, wo begegnen uns denn vielleicht in der Bibel Personen, die dieses Eingeengtsein erlebt haben? Wo begegnen uns vielleicht Personen, die aus dieser Enge ausgebrochen sind? Mit allen Konsequenzen, die das vielleicht dann auch mit sich geführt hat. In einer richtigen biblischen Beziehungsgeschichte, da ist mir das aufgefallen. Da sind zwei Personen, die aus was Hergebrachten ausbrechen. Diese Geschichte, da habe ich das Gefühl, die ist im Kindergottesdienst vielleicht präsenter als bei den meisten Erwachsenen. Es geht um den Richter Simson und die Heidin Delia. Das sind die beiden Hauptcharaktere. Und ich möchte euch dazu wirklich einladen, weil ich kann heute gar nicht so groß auf den Inhalt der Geschichte eingehen, nur so ganz grob. Ich möchte euch einladen, nehmt euch daheim die Bibel mal zur Hand und lest euch diese Geschichte mal durch. Sie steht im Buch der Richter in den Kapiteln 13 bis 16. Das ist eine wirklich sehr spannende, eine sehr interessante Geschichte. Und ich glaube, es ist eine Geschichte, die auch uns noch viel sagen kann und die man nicht nur so in den Kindergottesdienstbereich drängen sollte. Jedenfalls, da ist Simson. Simson, der Anführer und Kämpfer für die israelitischen Stämme, und er verliebt sich in die Philisterin Delila. Das ist eine Heidin. Falsche Götzen verehrt sie. falsche Götzen betet sie an. Es ereignet sich in der Zeit, da sind die israelitischen Stämme gerade dabei, sich im gewonnenen Land festzusetzen. Simson, der gehörte zum Stamm Dan, der westlich von Jerusalem zwischen dem Gebirge und der Küstenebene Fuß zu fassen versuchte. Und während er das versuchte, da stieß er auf die erbitterte Abwehr der Bewohner der Küstenstädte, der Philister, die sich vom Mittelmeer kommend etabliert hatten. Und man kann sagen, diese Philister, das sind die Vorfahren der heutigen Palästinenser. Und ganz so ähnlich, wie man das leider auch immer wieder im Fernsehen sieht, in der Tagesschau sieht, zwischen den beiden, da tobte damals schon ein ganz erbitterter Kampf. Simson wird als Mann gezeichnet, der von Männlichkeit geradezu strotzte. Aber wenn man das mal so liest, die Geschichte über diesen Simson, das war so ein richtiger Draufgänger. Hatte eine ungewöhnliche Körperkraft. Er ging keinem Streit aus dem Weg. Er haute auch ganz gern mal drauf, wenn es zum Streit gekommen ist. Aber ich war so ein Bild aus der Kunst mitgebracht, wie man sich diesen Simson vorgestellt hat. Also so richtig so ein Kerl von Mann. Entspricht so ein bisschen dem, was sich ja viele so unter Männlichkeit vorstellen. Also gut gebaut, muskulös, mutig ist er, sagt die Bibel, stark. Heute wird man vielleicht auch sagen, der ist richtig cool, dieser Typ, ja. Er ist lässig und er wirkt immerzu ungebunden. Manchmal kann man aber auch so sagen, ja, eigentlich wirkt er auch so ein bisschen wie ein Macho, wenn man das so liest. Aber ein Mann, der Stärke und Durchsetzungsfähigkeit verkörpert, das ist ja auch durchaus was Anziehendes. Diese Stärke aber hatte allerdings noch eine andere Seite. Simson, das war ein Gottgeweihter, ein sogenannter Nasir. Und zum Zeichen seiner Weihe dürften ihm die Haare, die er auf dem Kopf hatte, diese lange Mähne, die er da hatte, diese Haare, die dürften ihm nicht abgeschnitten werden. Also er hatte so einen richtig langen Haarschopf gehabt. Das sollte bedeuten, von Geburt an war dieser Simson, dieser Richter Simson, einer heiligen Sache verpflichtet. So hatten es die Eltern angekündigt bekommen und in dieser Pflicht hatten sie ihren Sohn erzogen. Aber kann man auch so ganz direkt sagen, bei aller Stärke, bei allen positiven Eigenschaften, die dieser Simson hatte, er hatte auch eine ganz große Schwäche. Er hatte einen Hang zu Frauen. Und ganz besonders hatte er einen Hang zu den Frauen des eigentlich verfeindenden Volkes. Wir können lesen, die Schönheit dieser Philisterfrauen, die hat ihn ganz unwiderstehlich angezogen. Und offenbar war seine Sinnlichkeit genauso schwer zu steuern wie seine große physische Kraft. Und die Gebote des lebendigen Gottes, die es eigentlich voraussahen, dass eine Beziehung zu heidnischen Partnern immer dazu verführt, das erste Gebot zu verlassen, also keinen anderen Gott zu haben, außer dem Gott Israels. Dieses Gebot hat Simson sicherlich gekannt. Ich kann mir vorstellen, er hat sich auch ein Stück weit dadurch eingeengt gefühlt und hat sich nicht wirklich daran gehalten. Wohl gegen die Bedenken der Eltern, da heiratet er eine Frau aus dem verfeindeten Volk. Über den Rat von Angehörigen, die vielleicht so ein bisschen Mentoring betreiben wollen, ja, da setzt er sich hinweg. Und auf irgendwelche Einwände der Vernunft hört er auch nicht. Aber man kann so sagen, Simson ist so ein Stück weit richtig triebgesteuert. Also er folgt so seinem eigenen Antrieb. Und dann, da war er schon verheiratet, da tritt eben noch eine Frau in sein Leben hinein, Delila. In der Beziehung zu ihr, da schwingt bei Simson offenbar mehr mit. Sie ist die erste Frau im Leben dieses Richters, von der heißt, dass er sie liebte. Während er von seiner Ehefrau interessanterweise nur sagte, sie gefiel seinen Augen. Hier steht, er gewann das Mädchen lieb. War bei den Frauen vorher nur die Sinnlichkeit, das sexuelle Begehren im Spiel, so kommt es anscheinend bei dieser Delila auch zu einer Bindung des Herzens. Im Übrigen, das finde ich ganz interessant, ich habe mal nachgeschaut, was der Name Delila bedeutet, wenn man ins Deutsche übersetzen würde. Und das bedeutet so viel wie jemand, der andere schwächt, verarmt oder entwurzelt. Und als ich das gelesen habe, da fand ich es beinahe so ein bisschen unheimlich. So unheimlich, mit welcher Genauigkeit ihr Name einen Einfluss auf Simson widerspiegelt. Delila, die wurde zum Fallstrick für Simson. Die Bibel, die berichtet Folgendes. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Die Philister, die haben es also direkt gewusst. Ein Angriff auf Simson ist sinnlos, viel zu stark, viel zu mächtig, viel zu gut gebaut. Aber sie haben anscheinend auch gewusst, wie sie ihn in eine Falle locken können. Sie gebrauchten eine Frau und boten ihr viel Geld. Ich glaube, Delila liebte Simson sicherlich, aber anscheinend hat sie auch das Geld nicht schlecht gefunden. Von da an hatte sie sich nämlich das Ziel vor Augen gefasst, sie will dieses Geheimnis von Simson rausfinden. Warum ist er so stark? Warum ist er so mächtig? Und sie hat auch keinen Hehl gemacht, das offen zuzugeben. Sie sagt zu ihm, sag mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Das ist keine versteckte Andeutung, sondern eigentlich ein direkter Hinweis, was jetzt passieren wird. Bei Simson, so stelle ich mir es vor, hätten ja jetzt eigentlich alle Alarmglocken angehen müssen. Der hätte jetzt ihre Absicht durchschauen müssen, hätte einen Schlussstrich unter die Affäre ziehen müssen. Doch zu einer Trennung von ihr, da fühlte er sich anscheinend nicht in der Lage. Da war er vielleicht auch schon wieder in eine andere Richtung viel zu weit eingeengt. So sehen wir, er lebt in gewisser Hinsicht in einer Abhängigkeit von dieser Frau. Eine neue Form von Eingeengtsein entsteht für ihn. Delila, die seine Abhängigkeit sozusagen sehr wohl kannte, die fängt jetzt langsam an, zu stärkeren Mitteln zu greifen, um an ihr Ziel zu kommen. Wir lesen im Buch der Richter, da sprach sie zu ihm, wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Also, man kann sagen, als alles nichts half, als sie nicht weiterkommt, da stellt sie sozusagen ein Misstrauensvotum, ja? Da stellt sie ihm sozusagen die Vertrauensfrage. Sicherlich hatte Simson ihr mehrere Male seine Liebe bekannt, aber er hatte ihr nicht sein ganzes Herz gegeben. Weil im Herzen des Richters, da gab es immer noch einen kleinen Rest, einen Rest mit ein Geheimnis. Da war ein kleiner Rest und dieser Rest im Herzen, der war bei Simson reserviert für den Gott Israels, für den er schon als Kind, ja als Geweihter erzogen wurde. Und jetzt passiert es, genau das forderte Lila von ihm, nämlich das Geheimnis seiner Kraft, seiner Berufung, also das Geheimnis seiner Beziehung zum lebendigen Gott, das will die Lila offengelegt haben. Und der Simson, den dieses Geheimnis für sich zu behalten, vielleicht auch ein Stück weit sein ganzes Leben eingeengt hat, der ist irgendwann dazu bereit. Das Ende, da ist eine Katastrophe. Simson verliert seine Haare, verliert seine Sendung und seine Kraft. Und spätestens jetzt möchte ich euch nochmal bitten, lest die Geschichte nochmal daheim nach. Ein wirkliches Happy End hat diese Geschichte nämlich nicht. Der Richter Simson wird zwar wiederhergestellt, am Ende kehrt wieder in einer Form um. Und trotzdem ist das Ende alles andere als schön. Wie Claudia aus dem Buch, habe ich das Gefühl, wirft er so ein Stück weit den übernommenen Verhaltenskodex über Bord. Ich glaube, es kann für die eigene Beziehung mit Jesus Christus sehr schädlich sein, sich in eine Beziehung mit dem Partner zu begeben, der nichts von Jesus Christus wissen will. Weil auf kurz oder lang, da geht es einem vielleicht nicht direkt so wie Simson, aber ich glaube, man kann das dann schon auf kurz oder lang erleben, wie das die Beziehung zu Jesus Christus schädigen wird. Spätestens, wenn der nichtgläubige Partner dann auch noch den letzten Rest des Herzens fordert, der für Gott reserviert ist, wie es Delilah von Simson getan hat. Und deshalb sollten das für uns Christen durchaus ein Aspekt bei der Partnerwahl sein. Und nicht, weil Gott ein Spielverderber ist, sondern weil dieser Gott das Beste möchte für uns, für seine Menschen. Claudia sagt in dem Buch über die Zeit in ihrer Gemeinde Folgendes. Sie beugen sich unter etwas, wo sie sich selbst nicht wohlfühlen, was sie nicht unterschreiben können. Ich habe mich gefragt, hatte Claudia das eigentlich jemals verstanden, dass Gott kein Spielverderber ist, dass Gott das Beste will für seine Kinder? Und gab es da in der Gemeinde, in der sie zum Glauben kam, in der sie groß geworden ist, dann später im Glauben, gab es da vielleicht auch, ja, man könnte sagen, vielleicht so einige gesetzliche Vorgaben, die die Freiheit wirklich eingeengt haben? Bin ganz ehrlich, als ich 2018 hier angefangen habe, das ist erst fast 2 Jahre her, da war ja das erste Mal dieser richtig heiße Sommer. Und ganz kurz habe ich mir auch überlegt, kann ich als Pfarrer denn in kurzen Hosen zu Veranstaltungen kommen? Oder tue ich da nicht vielleicht auch irgend so einen Verhaltenskodex außer Kraft setzen? Und ganz ehrlich, ich habe es gemacht und es hat keiner was gesagt, dass es schlimm gewesen wäre. Natürlich bei Beerdigungen, da hat man richtige Hosen an, ja. Aber wenn es ganz heiß war bei einer Veranstaltung, da braucht man sich doch keine unnötigen Gesetze auferlegen, die überhaupt nichts mit der biblischen Botschaft zu tun haben. Aber trotzdem bin ich davon überzeugt und ich glaube, das ist auch in gewisser Hinsicht manchmal so eine Gefahr. Christlicher Glaube, das ist keine Wohlfühlreligion. Menschen in der Illusion zu lassen, alles stimmt, Hauptsache es geht ihnen gut und sie fühlen sich wohl. Das ist kein Teil der christlichen Botschaft. Das bedient dann oft so eine allgemeine Religiosität, aber nicht wirklich das Vertrauen zu Jesus Christus. Also Christentum ist keine Wohlfühlreligion. Doch es gibt weitere Gründe, warum Menschen ihren Glauben aufgeben. weil sie sich als Eingeengte erleben. Und viel scheint damit zusammenzuhängen, wie Christen mit den Geschwistern umgehen, die immer wieder dieses Gefühl verspüren. Man macht sich, um Suchende noch zu bemühen. Man will ihnen keine Stolpersteine in den Weg legen. Aber wenn jemand in der Gemeinde ist und es mal äußert, ich fühle mich eingeengt, hab da meine Glaubenszweifel, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Ich glaube, wir dürfen auch das, was wir als Einengung empfinden, ganz bewusst und ganz direkt vor Gott niederlegen, dürfen das zu Gott bringen. Ganz schlecht ist es, wenn wir uns an Dinge halten, die wir eigentlich so gar nicht nachvollziehen können, weder im Kopf noch stehen sie in der Bibel, und dann in so eine Art gemeindeinternen Verhaltenkodex verfallen, der aber überhaupt keine Begründung hat, sondern nicht nur aus so einer Tradition heraus vielleicht entwickelt hat. Aber wenn wir es immer wieder vor Gott bringen, dann sind wir vielleicht auch in der Lage zu verstehen, warum es manchmal Dinge gibt, die uns einengend erscheinen, die aber in Wirklichkeit dafür da sind, als Schlüssel zur Freiheit zu dienen. Ich glaube, und das ist die Botschaft der ganzen Bibel, für Gott ist das Allerwichtigste die Beziehung zu uns, seinen Menschen, die Beziehung zu seinen Geschöpfen. Und nur aus dem Grund, weil ihm diese Beziehung so unendlich wichtig ist, nur aus dem Grund wird er ja als Jesus Christus Mensch. Nur aus dem Grund geht er als Jesus Christus den Weg ans Kreuz. Wir dürfen uns ehrlich und vielleicht gerade jetzt auch in dieser Passionszeit, in dieser Bußzeit vor dem Osterfest, wir dürfen uns ganz ehrlich diese Frage stellen. Wo gibt's in unserem Leben Dinge, die die Beziehung zwischen mir und dem lebendigen Gott gefährden? Nachdem Simson sich von Gottes Anweisungen befreit hat, sozusagen aus der ersten Enge ausgebrochen ist, da befand er sich ganz schnell wieder in der zweiten eingeengten Situation. Und ich bin davon überzeugt, wenn Gott aus unserem Leben verschwindet, wenn Gott aus dem Leben unserer Gesellschaft in diesem Land verschwindet, dann wird immer etwas anderes an seine Stelle treten. Und die Kräfte, die an diese Stelle treten, die wollen den Menschen wirklich nur einengen. Die wollen den Menschen wirklich nur versklaven, weil das sind dann in der Regel Mächte, denen das Leben des Menschen eigentlich vollkommen egal ist, die es nicht wirklich interessiert, die dann in irgendwelchen Ideologien gefangen sind, die sie probieren umzusetzen. Aber Jesus Christus, er sagt uns ganz deutlich, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe, das ist Programm. Jesus Christus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Und er führt gleich weiter an. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören. Und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Jesus Christus lässt sein Leben für die Schafe. Der will das Beste für uns. Nicht einengen, sondern in die Freiheit führen. Deswegen sind ja auch immer Ostern und die Geschichte vom Auszug aus Ägypten so eng miteinander verknüpft. Der Gott Israels, der Gott, der uns als Jesus Christus nahegekommen ist, der will uns in die Freiheit führen, aus allen Verknechtungen heraus, aus aller Sklaverei heraus. Und deshalb möchte ich dir heute noch einen Tipp mitgeben. Ein Tipp für die Passionszeit, vielleicht ein Tipp für das ganze Leben. Lass Jesus in deinem Leben eine ganz kleine Nummer sein, nämlich die Nummer eins. Lass ihn die Nummer eins in deinem Leben sein. Und da wirst du feststellen, der will dich nicht einengen, der will dich befreien. Wenn er nämlich die Nummer eins in deinem Leben ist, ist alles andere hinter ihm. Und Jesus Christus hat uns zur Freiheit befreit, so sagt's Paulus im Galaterbrief. Dann wird dir nichts einengend vorkommen. Dann hast du wirkliche Freiheit. Und wenn du dich eingeengt fühlst, egal in welchem Bereich das auch sein soll, bring's zu Jesus Christus. Bring's immer wieder vor ihn und bitt ihn darum, dass er dich Freiheit in dieser Einengung erleben lässt. Das wäre auch etwas, was ich Claudia aus unserem Buch »Warum ich nicht mehr glaube« mit auf den Weg geben möchte, was ich ihr wünschen möchte. Versuch's doch noch einmal und bring auch dieses Gefühl von Eingeengtheit zu Jesus Christus. Und dann lass ihn die Nummer eins in deinem Leben sein und du wirst wirkliche Freiheit erleben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.